Radio 3. Das Gespräch.
Also sowohl in Social Media sieht man das extrem, dass wahnsinnig viele junge Frauen, aber auch Männer stricken, sich gerne treffen und es hat einen extremen Hype. Und ich glaube, das ist einerseits so dieses Abwenden von der Fast Fashion dann hin zu Individualisierung, also sich die Kleidung so herzustellen, wie sie in den Farben und so weiter, wie man das eben gerne selber hätte, weg von diesen Ketten, wo dann irgendwie alle gleich aussehen. Und dann ist es auch ein Weg, sich abzulenken von Social Media. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so dieser Widerspruch. Ne? Einerseits entdeckt man es über Social Media und andererseits tut man es, um davon wegzukommen. Aber es ist tatsächlich so, ja.
Das Handarbeiten boomt und vor allen Dingen das Stricken. Und Marisa Nöldicke, die steht mitten in diesem Boom. Sie hat das Stricken für sich als heilsam erfahren und sie lebt inzwischen auch davon. Ich bin Kirsten Dietrich, ich stricke selbst sehr, sehr gerne. Auch wenn meine Pullis oft mehr Spaß beim Stricken als hinterher dann beim Tragen machen. Mit Marisa Nöldicke bin ich in die Kunst der Maschen eingetaucht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Marisa Nöldicke, wir fangen einfach mal mit den Handarbeiten an.
Ja.
Woran arbeiten Sie gerade?
Oh, ich habe immer mehrere Projekte auf den Nadeln tatsächlich. Das ist, glaube ich, so der Fluch einer jeden Strickerin, dass man immer gerne etwas anfängt. Also ich habe ein Sommershirt auf den Nadeln aus einem Sommerbouclé-Garn und dann noch einen sommerlichen Pullover aus einem ganz leichten, fluffigen Kaschmirgarn und dann noch so zwei, drei andere Projekte, die schon länger liegen.
Gibt es so ein Projekt, an dem Sie schon seit Ewigkeiten arbeiten, was immer wieder anfangen und was nie so richtig fertig wird?
Ja, es gibt schon so zwei, die länger, also eines davon sogar, was fast fertig ist. Da fehlt eigentlich nur noch das Abnähen des Ärmels, aber das, ja, es kommen dann immer andere Dinge irgendwie so dazwischen. Also man nennt es in unserer Sprache die WIPs, ne? Die Work in Progress oder auch UFOs, unfertige Objekte unter den Strickerinnen. Da habe ich schon einige, ja.
Und was ist der Punkt, an dem es dann immer hakt, an wo es zum Warten kommt?
Inspiration für andere Dinge. Das ist ganz schlimm. Immer so dieses etwas Neues anschlagen, was dann unbedingt jetzt sein muss. Da liegt irgendwie ein Garn, dann denkt man, oh. Und ja, dann bleiben die anderen Dinge dann so liegen.
Und warum ist Stricken mehr als ein Weg, aus Garn mit Nadeln ein ziemlich praktisches Gewebe herzustellen? Was macht für Sie den Reiz aus?
Es ist total meditativ und es macht wirklich, es produziert Glücksgefühle im Bauch. Also es macht einen glücklich, so ein fertiges Projekt sowieso, aber auch während des Strickens, so wenn man so vorankommt, das ist so mit den Händen etwas zu schaffen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch nachweislich so, dass das ne, bestimmte Gehirnareale anspricht, so wie die Meditation zum Beispiel auch. Und es nachhaltig Glücksgefühle macht. Anders als das Scrollen so im Social Media, was ja auch so Dopaminausstöße produziert, ist es hier beim Stricken auch so. Aber es sind eben andere Gefühle, weil man sie selber erschafft, nicht weil sie von außen quasi getriggert werden. Und das macht mich wirklich glücklich. Also es ist echt so, dass es dann so einfach ja, schön ist.
Marisa Nöldicke sitzt mir gegenüber in gestrickten Oberteilen, einer fluffigen Jacke aus so einem Mohairgarn, würde ich mal vermuten, genau. Und so einem seidenähnlichen Top mir gegenüber, ganz professionell gestrickt. Ich habe gedacht, wir greifen diesen roten Faden vielleicht mal auf und gehen Ihre Biografie so ein bisschen anhand des Strickens entlang.
Ja, gerne.
Sind geboren?
Ende der 70er in Berlin, genau.
Genau. Und wann haben Sie das erste Mal gestrickt?
Mit etwa 6 mit meiner Oma. Also meine Mutter hat nicht gestrickt, aber meine Oma hat sehr viel gehandarbeitet. Und von ihr habe ich das gelernt, auch das Nähen und all diese kreativen Dinge, ja.
Es sind irgendwie immer die Omas, die einem das beibringen, oder?
Irgendwie schon. Also zumindest in meiner Generation ist das so, ja.
Das heißt, das verändert sich auch gerade?
Ich glaube ja, weil jetzt im Augenblick haben wir ja so einen Trend, so seit 1-2 Jahren, wo so diese, sag ich mal, 20 bis 30 Jährigen und vielleicht auch noch ein bisschen jünger anfangen zu stricken, wo man merkt, dass die das viel über Social Media lernen, über TikTok, Instagram, YouTube ganz groß, so mit Tutorial-Videos und so und dass sich das alles selber beibringen und sich treffen und miteinander stricken und so. Und ich glaube, das ist noch mal anders, als ich jung war, da gab es das ja nicht.
Was haben Sie mit Ihrer Oma zum ersten Mal gestrickt? Ich weiß, ich habe von meiner Oma das perfekte Sockenstricken gelernt.
Oh ja, die hat auch viel Socken gestrickt, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe so Puppenschals erstmal gestrickt, so das ganz Einfachste. Und dann auch so Pullover für Puppen und Teddys und so, ja.
Gab es in der Schule auch Handarbeitsunterricht?
Ich glaube nicht. Kann ich mich nicht erinnern tatsächlich. Also Handwerken gab es, so mit Holz, aber so Stricken, Häkeln und so glaube ich nicht.
Das heißt, Stricken ist wahrscheinlich nicht so eine richtige Sache für ein Unterrichtsfach, wo alle müssen,
oder? Das ist schon schwierig. Man muss sich, glaube ich, schon auch so ein bisschen über die Schultern gucken lassen und so. Das im großen Klassenverbund zu lernen, ist, glaube ich, echt schwer. Und es ist auch für Kinder schon eine motorische, feinmotorische Herausforderung. So, es dauert ein bisschen, dass man das dann wirklich so, da muss man auch dranbleiben, braucht auch Geduld und also man muss schon sehr, sehr ausdauernd sein, um so Projekte fertig zu machen. Und jetzt habe ich ja nur erzählt, welche liegen bleiben, aber es werden durchaus auch viele fertig. Das ist, glaube ich, schon was, was man sehr, sehr lernt durch das Stricken und das Häkeln auch. Ne? Dass man dranbleibt an einer Sache und sich immer wieder aufrafft, wie sich reinzudenken und weiterzuarbeiten. Also weil man braucht ja schon für so ein Pullover, je nachdem, wie dick das Garn ist, zwischen 30 und 80 Stunden, sage ich jetzt mal. Also das dauert schon eine Weile.
Das kann man schon mal ein halbes Jahr dran sitzen.
Auf jeden Fall.
Sie haben nach dem Abitur was ganz anderes gemacht, was gar nichts mit Handarbeiten zu tun hat. Sie haben Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich nehme an, das ist kein Studium, wo man dann im Hörsaal gesessen hat und dann gestrickt hat, oder?
Nee, tatsächlich habe ich auch in der Zeit, ich war schon immer so ein bisschen kreativ auch und hatte auch Kunstleistungskurs und so, war schon interessiert, aber ich habe überhaupt nicht mehr gehandarbeitet in der Zeit, gar nicht, sondern war viel mit anderen Dingen beschäftigt und dann halt mit dem Studium und bin mathematisch affin, deswegen habe ich dann mich auch in Richtung Finance spezialisiert im Studium und da war nichts mit Stricken im Hörsaal oder so. Das ist auch nicht so meine Generation, glaube ich. Es war die Generation davor vielleicht noch, die in Hörsälen gestrickt hat. Das war bei uns nicht so.
Das war dann schon eher so ein bisschen aus der Mode gekommen?
Ja, vielleicht. Es war jetzt auch nicht uncool oder so, sondern ich bin gar nicht drauf gekommen. Also es ist irgendwann so auf der Strecke geblieben.
Eigentlich wollten Sie in der Wirtschaftswissenschaft auch weitermachen, wenn ich es richtig verstehe.
An der Uni,
und waren
genau.
Da an der Uni Juniorprofessorin.
Genau.
Warum spreche ich jetzt nicht vor allen Dingen mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Marisa Nöldecke, sondern mit der Strickerin und Strickunternehmerin Marisa Nöldecke?
Ja, also erstmal finde ich gar nicht das so, also weil am Ende des Tages hat mich das Studium ja schon auch sehr auch darauf vorbereitet, auf das, was ich jetzt mache. Können wir ja später vielleicht auch noch drüber sprechen. Und dann war das so, als ich relativ frisch die Juniorprofessur hatte, bin ich schwanger geworden mit unserer ersten Tochter. Und die wurde ganz kurz nach der Geburt, ist die an Leukämie erkrankt. Und das war dann so ein schwerer Schicksalsschlag, dass ich erstmal ganz raus bin. Also weil ich hatte natürlich vorher die Vorstellung, dass ich sehr schnell wieder arbeite und so weiter, ne? So wie man es sich jetzt auch heute vorstellt. Und ja, dann haben wir sie begleitet durch die Krankheit und mit knapp 10 Monaten ist sie verstorben. Dann an einem Krankenhauskeim, aber es war noch ein sehr, sehr schwerer Weg bis dahin mit Knochenmarktransplantation und allem drum und dran. Und das stellt natürlich dann alles in Frage, so das ganze Leben. Und das hat mich eigentlich aus dem alten Weg dann so rauskatapultiert.
Mhm. Ja. Und welche Rolle spielte das Handarbeiten dann dabei?
Tatsächlich schon, als ich schwanger geworden bin, habe ich das wieder so aufleben lassen. Also das klassische Babydecke stricken und Strampler stricken und dann schon auch relativ schnell sehr komplizierte Sachen mit Zöpfen und allem drum und dran. Also das, ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Wahrscheinlich habe ich irgendwie einen Handarbeitsladen entdeckt oder so, ich weiß es nicht. Aber dieses Nestbautrieb, ne, was man dann so kennt. Und dann auch während der Zeit, während ihrer Krankheit war das so, das war diese Bloggerzeit. Also es gibt ja heute auch noch Blogs, aber damals gab es ganz, so eine ganze Welt an Kreativblogs, vor allen Dingen so Richtung Nähen und Scrapbooking auch. Das ist so kreativ arbeiten mit Papier und kleben und solche so, ne, Fotoalben kleben und so. Und da bin ich total eingetaucht in diese Bloggerwelt, weil ich viel Zeit hatte. Ich war viel mit ihr unterwegs, dann immer Richtung Krankenhaus und wieder zu Hause, Chemotherapie abholen und dann wieder zu Hause. Und sie hat da viel geschlafen, sie war klein. Und da habe ich viel so diese Blogs gelesen.
Das heißt, am Anfang steht gar nicht unbedingt die Handarbeit und das Handarbeitsmachen, sondern tatsächlich der Internetspiegel davon.
Bisschen schon vielleicht, ja. Also, dass ich angefangen habe, wieder zu stricken, da hatte das Internet eigentlich nichts mit zu tun. Das war, glaube ich, eher, das kann ich mich wie gesagt nicht genau erinnern, aber ich nehme an, dass ich irgendwie in einem Handarbeitsladen war und irgendwie ein Knäuel Wolle hatte und dann mich erinnert habe, so, ach Mensch, das war da irgendwie, und dann habe ich da halt gestrickt. Das Internet war mehr so auch Beschäftigung, ne? Wenn ich dann mit ihr so viel unterwegs war, dann hat sie im Tragetuch geschlafen und dann habe ich halt daneben irgendwie Blogs gelesen oder so, so Beschäftigung nebendran einfach.
Hilft das Handarbeiten dabei, wenn man mit Trauer fertig werden muss?
Also generell weiß ich nicht, aber mir auf jeden Fall total. Ich glaube schon, Vielleicht muss man ein bisschen affin dafür sein, aber es gibt natürlich ganz viele Wege, glaube ich, um mit Trauer umzugehen. Für mich war das auf jeden Fall ein Weg und das Stricken aber in zweiter Instanz. Erste Instanz war eigentlich dieses Arbeiten mit Papier und Fotos. Das hat mir schon sehr geholfen. Also ich habe mir auch sehr, sehr, sehr viel Zeit dafür genommen und bin wirklich abgetaucht in Fotos und habe dann Gedanken dazu aufgeschrieben, aber auch viel geschrieben. Also Schreiben, glaube ich, hilft auch sehr. Weiß man ja auch, dass Gedanken aufschreiben viel hilft und das war bei mir auch so. Also ich habe so viel aufgeschrieben, es nie wieder gelesen, aber ja, und das Arbeiten mit Papier und Schnipseln und so, das kreative Arbeiten einfach, das hat mir sehr geholfen, ja.
An die Uni sind Sie nicht wieder zurückgegangen?
Nochmal ganz kurz, also die haben dann schon mir den Platz freigehalten, also die haben ganz großes Glück gehabt, weil also die haben gesagt, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst und komm irgendwann und so weiter.
Hat man ja auch nicht immer bei Arbeitgebern, nee,
genau,
also dass da Verständnis für Trauer ist und wie viel Platz die im Leben einnehmen kann.
Ja, ja, sehr. Also da habe ich wirklich, wirklich Glück gehabt. Und dann habe ich es nochmal versucht, auch mit dem Unterrichten, aber es erschien mir halt alles so wahnsinnig sinnlos und hat mich auch überhaupt nicht mehr interessiert, dass ich dann relativ schnell gesagt habe, da komme ich irgendwie nicht mehr rein.
Und dann? Sind Sie zum Stricken übergegangen?
Dann, ja, also es hat schon, das war ganz, Ganze war, glaube ich, so ein Prozess über, ich sag mal, wahrscheinlich 4, 5 Jahre. Und dann habe ich noch eine weitere Tochter bekommen. Da habe ich dann auch viel so, ne, gebastelt getan. Und dann habe ich einen Davanda-Shop gegründet damals. Das war, das gibt es ja heute nicht mehr. Es war so eine Plattform, ne, für Handarbeitende, die Dinge, so kleine Dinge auch verkauft haben. Und das habe ich dann mit so Fotoprodukten auf Filz, so handgemacht auf Filz angefangen. Und dann, ich habe auch einen Blog geschrieben und dann viel so über Scrapbooking und Handarbeiten und auch gestrickt und so. Es war so ein Sammelsuriums-Blog eigentlich. Und dann irgendwann hat sich das so für mich so rauskristallisiert, dieses Stricken und Anleitungen dann auch selber schreiben, weil das ist eben sehr, sehr mathematisch. Das ist ja immer so ein bisschen im Verruf, dass das so ein Oma-Hobby sei. Und ich glaube, dass die Omas schon ganz schön clever waren, die so Strickpullover und Socken. Und das sind ja schon hochkomplexe Konstruktionen zum Teil.
Ich meine, jeder, der mal versucht hat, irgendwie ein Muster, das für eine Garnstärke ist, umzurechnen in eine andere Garnstärke und dann da die ganzen Abnahmen und Reihen und alles irgendwie im Griff zu bekommen und das trotzdem noch die richtige angestrebte Form hat, weiß,
absolut,
dass da
und dann auch passt.
Durchaus Berechnungen dahinter steht und man da auch Aufzeichnungen machen sollte.
Ja, ja, genau. Ja, es ist letztendlich wirklich 3D und ganz viel Rechnen. So, ne? Also es hat ganz viel mit Logik zu tun und das ist einfach eigentlich hochmathematisch. Und ja, dann habe ich eben angefangen, Anleitungen selber umzuschreiben, weil es mir dann irgendwie so nicht gepasst hat, wie es dann da stand oder so. Oder ich fand es irgendwie anders schöner. So hat sich das dann nach und nach langsam entwickelt. Und dann habe ich eben auf dem Blog das auch geteilt. Und dann kam ein Verlag auf mich zu, der mit mir das erste Strickbuch gemacht hat.
Das heißt, das war so eine Suchbewegung mit ganz vielen verschiedenen Faktoren, bis sich das Ganze dann auf einmal sozusagen aufgewickelt hat zu einem Knäuel, wo das am Ende dann maschenfein gestanden hat.
Kann man so sagen, ja. Das ist ein ganz schönes Bild, auf jeden Fall. Also es ist wirklich irgendwie eher Zufall gewesen. Also ich habe nie zu Hause gesessen und einen Businessplan geschrieben oder so. Das ist quasi wirklich immer eins zum anderen gekommen und war, glaube ich, viel Bauchgefühl und dann schon auch irgendwie Disziplin und auch so ein bisschen so ein Wille, was Neues zu machen und auch was zu gründen und damit dann auch Lebensunterhalt zu verdienen. Das war schon, weil am Ende des Tages bin ich halt dann doch Wirtschaftswissenschaftlerin und habe irgendwie auch einen Blick für Zahlen und weiß, wo ich hin möchte. Und ich glaube, das so gepaart hat dazu dann geführt, dass es dann so ein Unternehmen geworden ist, ja.
Das unter dem Namen Maschenfein läuft. Was ist das für eine Art von Unternehmen?
Also das ist ein E-Commerce-Unternehmen. Das ist ein mittlerweile sehr großer Online-Shop für alles, was mit Stricken zu tun hat. Also wir haben ein großes Sortiment an Strickwolle und Zubehör. Aber vor allen Dingen, und das war eigentlich die Idee ganz am Anfang, als ich das angefangen habe, bekommen die Leute bei uns die Stricksets für eine riesige Anzahl, also mehrere tausend Stricksets im Shop. Man kann sich was raussuchen, zum Beispiel jetzt ein Shirt oder so, und kann sich dann auswählen, die richtige Menge an Garn, die richtige Größe und bekommt wirklich genau das, die richtige Farbe, so wie man es halt möchte. Also super flexibel und gleichzeitig aber eben doch ein Set, das man dann zu Hause loslegen kann.
Das nimmt dann aber genau diesen Vorgang des Suchens und Ausprobierens wiederum raus.
Ja, und das wollen auch ganz viele nicht. Also das merken wir auch, dass viele Kundinnen, also wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Stricksets im Shop von ganz vielen verschiedenen Strickdesignern, auch in alle möglichen Richtungen. Und meistens werden die Dinge so gestrickt, wie sie auf den Fotos zu sehen sind von den Strickdesignerinnen. Also das sind dann auch mal die Farben, die laufen, weil man die Entscheidungen sich gerne abnehmen lässt.
Sie haben inzwischen 3 Kinder. Die sich so mehr oder weniger ins Teenageralter reinbewegen. Ja. Dürfen Sie für die noch was stricken?
Also für die Kleine jetzt schon, da ist noch ein bisschen hin mit dem Teenageralter. Und für die Große wahrscheinlich bald dann irgendwann wieder. Die ist jetzt 15. Und mein Sohn, der hat sich so ein bisschen empfindlich, was so Materialien angeht.
Ah, die berüchtigten Kratzen im Pullover.
Ja, genau. Und dann ist es irgendwie, passt nie so richtig. Also für den habe ich früher viel gestrickt, als er kleiner war. Und die Sachen haben dann auch verschiedene Generationen dann noch, also an Kindern überdauert. Also sind ja häufig dann auch wirklich sehr gute Materialien und auch wirklich gut haltbar. Ja.
Wir tauchen gleich tiefer in die Welt des Strickens ein. Lassen Sie uns den ersten Titel hören von der Musik, die Sie mitgebracht haben und ausgewählt haben, wie jeder Gast hier bei uns im Gespräch in Radio 3. Was denken Sie, was würde jetzt am besten passen?
Also ich habe mir 3 Stücke, die so ja mit dem roten Faden meines Lebens sozusagen zu tun haben, ausgesucht. Ich glaube, es ist das Präludium, weil das sehr stark meine Kindheit verbindet mit dem Jetzt. Ich habe selber sehr viel Klavier gespielt und mein Sohn spielt das jetzt. Und er hat sich das ausgesucht für die Beerdigung meiner Mutter, die kürzlich erfolgt ist. Und das ist doch ein sehr ja, emotionales Lied für mich.
Das heißt, Sie haben das auch selber schon mal gespielt?
Ja, als Kind, genau. Ich habe ganz viel Klavier gespielt als Kind und habe auch das Klavier, auf dem ich das gespielt habe, jetzt zu Hause. Auf dem spielt mein Sohn, das jetzt ja eigentlich gar nicht Klavier spielt, nur dieses Stück. Und das immer rauf und runter. Also es ist wirklich so, er hat auch kein Klavierlehrer, er hat sich das so selber angeeignet. Und ja, deswegen hat es für mich eine besondere Bedeutung.
Das Präludium in C-Dur aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Es spielt Su Xiaomai. Das Präludium in C-Dur von Johann Sebastian Bach für Marisa Nöldicke, heute zu Gast im Gespräch auf Radio 3. Marisa Nöldicke ist Unternehmerin, sie ist leidenschaftlich strickbegeistert und sie hat diese Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und wir reden in dieser Stunde über die unterschätzte Kraft des Strickens. Wir haben das eben ja schon mal ganz kurz angesprochen. Das Internet, das macht fürs Stricken tatsächlich einen riesengroßen Unterschied.
Heute schon, ja, auf jeden Fall.
Wobei, eigentlich denkt man ja, es müsste gar nicht zusammengehen, weil Stricken und überhaupt Handarbeiten generell wird ja auch so ein bisschen propagiert als so eine Art Gegengift zu allen schlechten Folgen von zu viel Social Media, zu viel Internet, zu viel Entfremdung durchs Digitale.
Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall so. Aber wenn man strickt, ist es meistens so, also mir geht es so und auch vielen unserer Kundinnen, dass man eben im Freundeskreis oder im direkten Umfeld gar nicht so viele Leute hat, mit denen man dieses Hobby teilt. Und da ist das Internet halt toll, weil man ganz viel Gleichgesinnte finden kann, mit denen man sich ja dann im realen Leben treffen kann. Und wir haben jetzt, also ich habe ja gesagt, das ist ein E-Commerce-Unternehmen, aber wir haben auch sehr viele ja, Events, die wir halt offline stattfinden lassen. Wir haben einerseits eine ja, große Community online, aber eben auch vor Ort treffen. Und zum Teil treffen sich auch die Kundinnen vor Ort an verschiedensten Orten in ganz Deutschland. Aber man kann sich eben so viel besser finden.
Das heißt, Stricken hat auch sowas Gemeinschaftsstiftendes.
Ja, also beides. Man kann das halt super alleine und man kann auch ganz toll einfach alleine auf dem Sofa sitzen und stricken und seinen Gedanken nachkommen. Man kann sich auch super treffen, dann ein bisschen fachsimpeln. Gemeinsam ist es schon noch schöner und man muss gar nicht so viel übereinander wissen, sondern diese Leidenschaft zu teilen und so über diese, es ist ja schon so ein bisschen nerdig auch, worüber man da so reden kann, so über verschiedene Techniken und Materialien und Designs und es ist schon wirklich eine ganz ganze Welt, die sich da einmal öffnet.
Das ist wahrscheinlich auch so eine Lerngemeinschaft, also weil ich wüsste gar nicht, wo ich offiziell und formell stricken lernen könnte, weil das kriegt man entweder mit irgendwie oder man kriegt es halt nicht mit.
Ja, also viele lernen das halt wirklich über YouTube oder halt, ich habe selber auch ein Grundlagenbuch geschrieben, das ist jetzt schon viele Jahre alt, aber natürlich lernt es sich noch schöner in live bei jemandem, genau, so Workshops oder so gibt's, findet man schon. Ja, oder kann sich eben, also wir haben vor kurzem mal einen Workshop gemacht bei uns im Studio in Berlin. Das gibt es noch gar nicht so lange, das Studio, das haben wir jetzt seit einem halben Jahr. Und da bieten wir auch Kurse an, ausgewählt, also jetzt nicht ständig, aber ausgewählt. Und da haben wir einen Workshop gemacht, da haben die Leute ihre angefangenen Projekte mitgebracht, an denen sie nicht mehr weiterkommen. Und das hat auch Spaß gemacht, weil das ist häufig so. Ne? Man fängt was an und dann fällt einem irgendwie ein anderes Projekt ein und dann lässt man es liegen. Und zwei Jahre später liegt es dann da noch im Korb und dann weiß man überhaupt nicht mehr, wie es weiterging.
Ja, oder es liegt natürlich daran, dass es Spaß macht, die einzelnen Teile zu stricken und dann näht man es zusammen und denkt sich
oder
so,
das sieht
gar nicht gut aus oder das passt irgendwie nicht. Ja. Oder müsste man diesen Ärmelschnitt müsste man nochmal anders machen und dann fängt es an, kompliziert zu werden.
Ja.
Hat sich das verändert durch diese Art, wie man heute zusammen eben mit dieser Online-Community im Kopf ganz oft zusammenstrickt? Hat sich da auch verändert, was man da strickt?
Also ein ganz großer Trend ist auf jeden Fall, ich muss jetzt gerade nämlich schmunzeln, als Sie gesagt haben, zusammennähen, das macht man eigentlich nicht mehr so heute. Weil ganz beliebt ist halt das Stricken von oben nach unten. Das heißt, man fängt oben am Kragen an, teilt dann auf für Rücken und Vorderteil, je nachdem, also was es auch für eine Konstruktion ist und nimmt dann unter den Armen quasi die Maschen wieder zusammen auf und kann dann halt auch super anprobieren zwischendurch. Und dann merkt man vielleicht, oh, jetzt ist der Armausschnitt aber viel zu groß oder viel zu eng oder so. Und dann kann man nochmal einen Teil aufribbeln. Das ist halt viel einfacher, als wenn man einzelne Teile strickt, die zusammennäht. Und dann ist es so ein bisschen so eine Blackbox. Am Ende kommt halt irgendwas bei raus, passt nicht. Insofern, die meisten Designs sind heute eigentlich so konstruiert, dass sie von oben nach unten gestrickt werden.
Das heißt, es gibt auch tatsächlich einen Kulturwandel oder einen Technikwandel beim Stricken?
Ich glaube schon, ja, auf jeden Fall.
Auch das hat natürlich vielleicht was mit Internet zu tun. Also meine Schwester lebt in Großbritannien, ist eine begeisterte Strickerin und bringt von daher so ganz neue Sachen rein, von denen ich in meinem Leben noch nie gehört hatte.
Sie strickt wahrscheinlich auch viel so für Eilmuster.
Ja, für Eilmuster, ja. Oder I-Cord oder eben auch dieses von oben nach unten stricken, wo ich erst dachte, hä, wieso Pullover macht man? Das macht man doch so.
Ja.
Und dann festzustellen, dass das tatsächlich so eine ganz fluide Technik eigentlich ist.
Ja, und zum Teil wirklich auch nahtlos halt, ne? Also, dass man gar nicht mehr oder kaum noch nähen muss. Und da kommt dann wieder dieses 3D zum Tragen, weil ich glaube, wobei, nee, das ist in Einzelteilen natürlich auch so, wenn sie wirklich gut konstruiert sind. Also, viele so ganz einfache. Es gibt ja auch so Firmen, die wo wirklich so sich ganz doll an Anfänger richten und dann so Stricksets anbieten. Und da sind die Teile zum Teil, das sind dann einfach wirklich nur Rechtecke, die zusammengenäht werden. Aber es sitzt halt dann auch nicht so gut.
Das heißt, die Erwartungen ans Gestrickte sind auch andere geworden? Also dass das nicht mehr so dieser mit Liebe gestrickte, bisschen wulstige Wollpullover ist, den man sowieso nur zu Hause trägt?
Ich weiß nicht, ob früher da nicht auch die Erwartung war, dass es schon schick in Strick sozusagen wäre. Aber auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, in unserer Community ist es schon so, dass die Kundinnen sich wünschen, dass das wirklich schon schicke Klamotten werden. Also es ist auch jetzt im Bürokontext oder so. Also es ist jetzt nichts, was man nur zu Hause tragen würde. Ist eigentlich auch viel zu schade. So viel Arbeit, wie man da reinsteckt.
Man steckt da ja auch ganz schön viel Geld rein. Also so ein, ja, so ein Set für einen Pullover, wenn man das bei Ihnen kauft, dann ist man mit 150 Euro dabei. So.
Ja, je nach Material, genau. Also geht auch drunter, aber geht auch noch deutlich drüber. Also es kommt wirklich auch aufs Material drauf an. Und steckt natürlich auch viel Zeit drin. Wenn man die in Stundenlohn umrechnen würde, dann wäre es natürlich unbezahlbar. Also ne, das kann man nicht verkaufen, das würde sich nicht lohnen. Aber man kann schon sich wirklich sehr, sehr schicke Designer-Pullover nachstricken, die natürlich dann deutlich günstiger sind, als wenn man sie beim Designer kaufen würde.
Wann haben Sie denn als Wirtschaftswissenschaftlerin gemerkt, dass im Stricken und im Handarbeiten eben wirklich ein Markt drin steckt und eben nicht nur eine schöne und produktive Art, die Zeit sich zu vertreiben?
Also als ich den Shop gegründet habe, davor hatte ich ja schon das allererste Strickbuch geschrieben und das war damals ein sehr, sehr großer Erfolg, weil da gab es noch nicht so viele Strickbücher mit Anleitungen. Also es war ein Buch für Stricktücher in verschiedensten Konstruktionen und damals gab es halt viele so Zeitschriften und viele so Grundlagenbücher oder so, aber eben nicht so reine Anleitungsbücher. Und deswegen war das, glaube ich, das hat so genau den Nerv der Zeit damals getroffen. Und mir war dann aber auch sehr schnell klar, dass ich nur mit dem Strickbücher schreiben oder Strickanleitungen schreiben, also wenn man sich das hochrechnet, dann verdient man damit sehr, sehr schweren Lebensunterhalt. Also es gibt einzelne Designer, die das schaffen, aber es war nicht so mein Ziel. Und ich habe dann schon gemerkt, okay, also die Marge liegt halt in der Wolle und am Ende des Tages muss es irgendwie alles zusammengebracht werden. Und ich habe eigentlich den Shop dann so aufgebaut, wie ich ihn mir gewünscht habe.
Also das heißt, das Geld machen Sie damit, dass Sie wirklich die Kundinnen sozusagen mit der Wolle zusammenbringen?
Genau, das ist wirklich ein klassischer Online-Shop in dem Sinne. Jetzt eben in Kombination mit einer organisch gewachsenen Community, glaube ich, die so gewachsen ist, weil wir, Sie haben ja mittlerweile auch ein Team, wir sind jetzt 12 aktuell. Und wir haben alle große Leidenschaft für das Thema. Also meine Mitarbeiterinnen stricken alle genau mit der gleichen Leidenschaft. Und ich glaube, die transportiert sich halt dann über das Internet in die Community. Und so haben wir es halt geschafft oder so ist Maschenfein quasi so groß geworden oder zu dem geworden, was es jetzt ist.
Also ich stelle mir das schwierig vor, diesen Grat lang zu gehen zwischen einerseits authentisch sein und wirklich so eine eben, was Sie Community nennen, also so eine Vernetzung zu schaffen von Menschen und gleichzeitig damit aber auch klar Geld verdienen zu wollen.
Also ich finde es gar nicht schwierig, weil es für mich sich ganz natürlich, weil ich halt quasi das mache, was ich wirklich gerne mache. Aber ich kriege die Frage ganz häufig, so gerade in diesem E-Commerce-Kontext, so wie schafft man das eigentlich, so eine Community aufzubauen? Also wir haben vor kurzem, vor ein paar Monaten, den K5 Köpfe Award gewonnen durch unsere Community, weil die gestimmt haben für uns und die haben so extrem für uns abgestimmt, dass wir quasi alle anderen, also wirklich haushoch übertroffen haben an Stimmen, weil unsere Community so loyal war. Und ich glaube, das ist halt was, was man nicht, also da gibt es keinen Trick, den man anwenden könnte, sondern das passiert, glaube ich, wenn man die Dinge im Grunde so macht, wie man selber sie sich wünschen würde. Natürlich steckt dann Unternehmersinn auch dahinter. Aber es ist, glaube ich, diese Mischung, also es ist nichts, was kopierbar wäre. Und das ist, glaube ich, auch unser großer Vorteil. Weil natürlich, ne, gerade im Internet gibt es heute diverse Plattformen, wo man auch billig Garne kriegen kann oder wo viel auch mit Rabatten gearbeitet wird. Das machen wir halt gar nicht, sondern wir behaupten uns halt wirklich über die, sag mal, maschenfeine Seele, die da drin steckt. Da bin ich auch ganz überzeugt von. Deswegen gibt es bei uns auch keine Rabatte. Sag ich mal, den machen wir gar nicht mit.
Das ist aber jetzt nichts, wo sich die Kundinnen oder die mitwirken, die Strickenden untereinander auch austauschen. Es gibt ja zum Beispiel Ravelry, das ist so die große internationale Strick-Community, wo eben man sich einen Account anlegt und dann die eigenen Projekte hochlädt und postet und natürlich auch in Austausch mit anderen Leuten geht und sich da direkt Kommentare zu den verschiedenen Werken und Tipps und
in den Foren,
Muster und sowas geben kann.
Ja, nee, tatsächlich in einem Forum oder sowas haben wir nicht. Ravelry ist für uns auch ganz, ganz wichtig, also weil wir darüber die Designer finden, die zu unserem Geschmack passen. Es ist so, weil bei Ravelry gibt es ja sehr, sehr viele Anleitungen und eben da kann ja auch jeder seine Anleitung reinstellen. Und manchmal ist es schwierig, so das Richtige zu finden. Aber wir verkaufen sehr viel Stricksets, wo wir dann auch einfach wirklich nur auf diese Anleitungen verlinken. Also für so, ich sag mal, so die größeren Designer, die wirklich viele Anleitungen haben, die fragen wir dann auch, können wir die Anleitung bei uns direkt verkaufen? Ne? Aber das ist ja auch mit Aufwand verbunden. Das heißt, das können wir nicht für alle machen. Also wir fahren da so einen Mischweg. Und der Austausch, der findet tatsächlich viel über Instagram bei uns statt. Ich habe da so ein, das nennt sich Channel bei Instagram, wobei da die Leute eben, da können zwar antworten, aber es ist kein Austausch miteinander, ne? Sondern das funktioniert eher übers Reposten von Instagram. Und wir haben unseren Inspirationsblogpost, den Samstagscafé, jede Woche im Blog. Und da posten wir zum Teil Bilder aus der Community. Also wir haben immer unten eine kleine Rubrik, was strickt gerade die maschenfeine Strickrunde. Und da zeigen wir halt quasi die Werke, ja, aus der Community.
Aber natürlich immer solide verlinkt, auch mit der Wolle, klar, die man dann irgendwie kaufen kann.
Ja, klar. Also manchmal sind es auch gar nicht Garne aus unserem Shop. Manchmal sind es auch einfach Anleitungen von uns, weil wir machen ja auch selber Anleitungen. Aber wenn es das gibt, natürlich schon. Und häufig werden ja dann auch, also da passieren auch einfach die kreativsten Mischungen. Also manchmal haben wir auch Stricksets und die Kundinnen suchen sich was raus, was dann noch viel besser passt oder so. Und dann legen wir das halt dann auch als Strickset an oder so. Das ist, wächst so miteinander.
Ich habe die Zahl gefunden, in Deutschland vor 2 Jahren 375 Millionen Euro Umsatz mit Strick- und Häkelgarnen. Ich fand das schon ziemlich gewaltig.
Sie greifen davon ungefähr so einen mittleren einstelligen Millionenbereich an Umsatz, also jetzt an Umsatz ab. Trotzdem ist das ja, glaube ich, so ein Markt, den man gar nicht so richtig im Blick hat. Das ist auch was eher Unterschätztes, oder?
Schon auch noch eine Nische, ja.
Woran liegt das, dass es nur Frauen sind, die das machen?
Das weiß ich gar nicht genau. Ja, vielleicht. Könnte sein. Ist immer noch eine Nische, wobei es tatsächlich sogar wachsend ist gegenüber dem Nähbereich. Weil Nähen ist gerade rückläufig und Stricken ist am Boomen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es auch im Augenblick mehr und mehr nach außen dringt. Also ist meine Wahrnehmung, aber das, ich lebe ja auch in dieser Bubble, deswegen kann ich es wahrscheinlich schwer sagen. Aber
ja. Was ich aber auch interessant fand, als ich mich jetzt noch ein bisschen zur Vorbereitung mit dem Stricken beschäftigt habe, dass das ganz lange eine Männersache war.
Ja.
Also wenn dann professionell gestrickt wurde, dass das ganz lange Männer gemacht haben. Also ich frage mich, wie wichtig der weibliche Aspekt dabei ist.
Ja, interessanterweise ist es schon so, dass die Firmen, so die Garnhersteller und Zubehörhersteller und so weiter, die sind alle Männer geführt, die Firmen. Ne? Also so das Unternehmertum ist immer noch männlich in der Branche. Also gerade wenn man so auf die H&H, das ist, ne, die größte Handarbeitsmesse, meistens im März findet die statt in Köln, die Inhaber der Firmen, die dort ausstellen, sind eigentlich immer Männer.
Und stricken die dann auch selber?
Nee.
Ach, das ist ja witzig,
da die Handel. Da geht es dann eher ums Unternehmertum, glaube ich. Ich weiß nicht. Also finde ich auch interessant. Also die wenigsten stricken dann wirklich selber.
Dann stellt sich natürlich
die Frage, ich kenne keinen. Ja.
Wie kann man da gut Wolle finden und herstellen und verkaufen, wenn man das selber eigentlich die Handarbeit gar nicht macht?
Also wahrscheinlich in der zweiten Ebene, ne, so Marketing und so weiter, da sind es dann schon Frauen. Aber nee, frage ich mich auch immer. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen unser Geheimnis ist, ehrlich gesagt. Also weil wir eben genau das machen, nämlich. Also so, wir stellen keine eigenen Garne her. Das machen wir nicht. Aber ja, auch sozusagen auf der Online-Shop-Ebene gibt es halt auch viele männergeführte Unternehmen. Aber die haben dann eben auch nicht diese Community, sondern dann geht es dann sehr stark eben um Performance-Marketing. Das ist dann eben doch sehr einfach wirklich nur noch einseitig zahlengetrieben.
Gibt es so eine Grenze oder haben Sie die vielleicht sogar auch schon mal erreicht, bis wohin diese Community von Strickenden bereit ist, eine Monetarisierung mitzugehen?
Ja, also ich glaube, das ist schon immer, hängt sehr von der Zielgruppe ab. Also wir haben ja schon sehr hochpreisige Garne bei uns im Sortiment, auch ein paar mittelpreisige, sage ich jetzt mal. Aber wir haben zum Beispiel wirklich wenig Polygarne im Sortiment. Also
Polyamid.
Also oder Kunstfasern generell. Genau. Also, ne, sondern wir haben uns wirklich auf Naturfasern, weil das auch die Garne oder Fasern, Materialien sind, die wir halt gerne tragen. Also ich denke halt immer, wenn man so viel Arbeit in ein Stück steckt, dann sollte man lieber dann vielleicht nur ein Projekt auf den Nadeln haben, anstatt irgendwie fünf verschiedene und das dann aber vielleicht mit einem vernünftigen Material, weil man da einfach dann länger Freude dran hat und es auch einfach lieber trägt, weil man merkt, das ja, spürt man ja schon den Unterschied. Und insofern glaube ich, unsere Zielgruppe sind nicht die Frauen oder auch Männer, die sich gerne Kunstfasern kaufen. Die finden sie bei uns nämlich nicht. Und das heißt, unsere Kundinnen wissen, dass sie ein bisschen mehr Geld ausgeben für die Materialien, weil sie eben auch wissen, was sie bekommen. Aber es ist schon so, also wir achten auch drauf, dass wenn wir jetzt zum Beispiel ein Design haben, was aus reinem Kaschmir gestrickt wird oder so, dann haben wir immer auch Alternativen, die dann kein reines Kaschmir sind, aber eben deutlich günstiger. Also wir legen gerne auch für einen Design mehrere Sets an, wo sich die Kundin das dann auswählen kann. Manchmal denke ich auch, das ist ein bisschen überfordernd, weil dann sitzt die Kundin, glaube ich, so vorm Rechner und denkt sich so, Gott, was nehme ich jetzt da? Und wenn das jetzt so günstig ist, ist das dann überhaupt noch schön so ungefähr? Aber es ist dann halt budgettauglicher. Aber wir kommunizieren das auch so. Ja. Wir haben die Fragen auch manchmal dann im Support. Wir haben einen sehr, sehr großen Supportaufwand an E-Mails. Und da kommen dann natürlich auch die Fragen so, das ist entweder, also eine ganz beliebte Frage ist, ist es Mohair und das, ich mag kein Mohair, ich möchte nichts, was, oder ich habe das Gefühl, es kratzt. Aber auch, gibt es etwas, was günstiger ist, eine günstigere Alternative oder so. Und da finden wir immer irgendwas, was passt.
Kann man sich an Sie auch wenden, wenn man dann sagt, ich weiß nicht genau, wie man dieses Topfmuster eigentlich wirklich strickt?
Ja, das kann man auch. Also das versuchen wir auch per Mail oder auch am Telefon. Wir haben auch jetzt, ich glaube, nicht so den besten Telefonsupport, weil ich den alleine mache und ich häufig dann auch ja, sag ich mal, wenn ich Vormittage nicht kann, gehe ich halt nicht ran. Aber ich habe manchmal auch Kundinnen am Telefon, wo ich dann mir aufzeichne, wo die jetzt gerade haken. Also man nennt das dann also so Verkürzungen im Rücken zum Beispiel, die man strickt, um halt die Form besser zu konstruieren. Und das ist halt schon manchmal komplex. Und dann hatte ich neulich eine Kundin am Telefon, die dann sagte, jetzt habe ich da dreimal hin und her und jetzt weiß ich gar nicht mehr, bin ich jetzt vorne oder hinten. Habe ich mir das aufgezeichnet, dann habe ich ihr ein Bild geschickt und so. Das macht dann auch Spaß, weil man dann halt auch so näher dran ist an den Problemen.
Ach, man kann tatsächlich die Chefin anrufen und kann dann sagen, ich kriege irgendwie mein Bündchen nicht schön hin.
Sollte ich jetzt nicht so laut sagen. Ne? Oder, ja, also es kann wirklich sein, dass man mehrere Tage dann niemanden erreicht. Es steht auch auf der Website so drauf. Und dann schickt man lieber eine E-Mail. Aber wir schicken auch per E-Mails Fotos oder so. Weil gern kommen ja auch so Fragen nach Farben zum Beispiel. Dann kriegen wir zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Foto von einem Rock geschickt oder so. Und dann ist die Frage, in dem Strickset gibt es aber jetzt das Rot nicht. Habt ihr was, was passt und dieses Rot hat oder so. Solche Fragen, das ist schon sehr individuell. Und jetzt haben wir eben ja auch die Studioöffnungszeiten. Die eignen sich natürlich nicht für alle, weil ein Bruchteil der Kundinnen ist hier vor Ort in Berlin. Das heißt, wenn man in München sitzt, kann man das halt hier nicht besuchen. Dann fragt man halt lieber per Mail. Aber da haben wir schon sehr, sehr, sehr viele E-Mails. Ja.
Das zeigt dann doch eben nochmal, dass dieses Stricken so ein wirklich so ein informelles Netzwerk dann knüpft.
Ja, ja, und es ist auch frustrierend, wenn man nicht weiterkommt. Man braucht dann einfach eine kurze Rückmeldung. Und manchmal ist es auch einfach nur so, nee, du hast zwei Maschen zu weit gestrickt oder so und dann ist schon, das ist dann schon der Knoten, der platzt.
Oder man braucht eine Oma.
Oder das, genau.
Lasst sie uns noch Musik hören. Mhm. Was soll es jetzt sein?
Oh, jetzt habe ich noch mitgebracht den Weg von Herbert Grönemeyer. Der passt allerdings sehr auf den, ich sag mal, auf diesen Wendepunkt nach dem Tod meiner Tochter, weil das ja auch ein Lied ist, was Herbert Grönemeyer in Angedenken an seine Frau geschrieben hat und was mich immer wieder sehr, sehr, sehr berührt, weil es halt ums Weitermachen geht. Ja, darum, dass man aus einem Schicksalsschlag, dass man nicht darin versinken soll, sondern dann eben weitergehen kann, weil er hat ja weitergemacht.
Hm. Ja. Das heißt, es war für Sie auch wirklich so ein richtiger Wendepunkt im Leben?
Absolut, ja, also total.
Dann hören wir jetzt Herbert Grönemeyer, Der Weg.
Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden, nichts war zu spät, aber vieles zu früh.
Meine Gesprächspartnerin heute ist Marisa Nöldecke hier im Gespräch auf Radio 3. Strickende Unternehmerin oder unternehmungslustige Strickerin, je nachdem, wie man es dreht. Stricken ist ja eine uralte Kulturtechnik, also nicht ganz so alt wie das Weben. Das machen die Menschen schon, seit sie wahrscheinlich das erste Schaf geschoren haben. Aber es gibt auch schon sehr früh Stricksocken überliefert und es gibt bezaubernde Altarbilder aus dem Mittelalter, wo die Jungfrau Maria dem Jesuskind neue Sachen strickt. Aber das Stricken hat jetzt so einen ganz besonderen Boom erlebt, so in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Was denken Sie, woran liegt das?
Also ich finde vor allen Dingen, dass es in den letzten 2, 3 Jahren noch mal einen extremen Boom erlebt. Schon auch während Corona natürlich, ne? Also so mal waren die Menschen zu Hause und haben sich neue Hobbys zugelegt und dann eben so auch
das berühmte Brotbacken.
Genau, und absolut. Also das haben wir natürlich auch gemerkt. Aber in den letzten 2, 3 Jahren dann auch nochmal der Boom so und diese Verjüngung der Zielgruppe, die ich auch erst gar nicht so richtig greifen konnte, aber jetzt merkt man das total. Also sowohl in Social Media sieht man das extrem, dass wahnsinnig viele junge Frauen, aber auch Männer stricken, sich gerne treffen und es hat einen extremen Hype. Und ich glaube, das ist einerseits so dieses Abwenden von der Fast Fashion, also es ist natürlich auch wieder eine Bubble, Aber trotzdem dann hin zu Individualisierung, also sich die Kleidung so herzustellen, wie sie in den Farben und so weiter, wie man das eben gerne selber hätte, weg von diesen Ketten, wo dann irgendwie alle gleich aussehen. Und dann ist es auch ein Weg, sich abzulenken von Social Media. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so dieser Widerspruch. Ne? Einerseits entdeckt man es über Social Media und andererseits tut man es, um davon wegzukommen. Aber es ist tatsächlich so, ja.
Ist das auch ein Krisenphänomen? Also so ein Gefühl von, wenn alles um mich herum zusammenbricht, kann ich mir wenigstens meine eigenen Socken stricken?
Vielleicht auch, wenn man dann was hat, wo man sich dran festhält und weil es ja auch wirklich für die mentale Gesundheit förderlich ist, das Stricken, das Handarbeiten. Aber ich habe ja schon gesagt, das spricht ja ähnliche Gehirnareale an wie die Meditation. Das ist mit Sicherheit auch ein Aspekt, ja.
Stricken ist natürlich auch praktisch, insofern ist es klein, man kann es überall mit hinnehmen.
Ja.
Andererseits zwingt es einen natürlich auch so in die Stille hinein. Also ich frage mich, wie groß das befreiende Potenzial von Stricken wirklich ist.
Finden Sie, dass es einen so in die Stille?
Weil man kann sich dabei ja nicht bewegen.
Nee, stimmt. Also man kann sich nicht bewegen, aber man kann dabei super Konversationen betreiben. Man kann im Elternabend sitzen und stricken. Man kann im Café sitzen und stricken. Man kann im Bus stricken. Man kann in der Bahn stricken. Man kann ja überall das mitnehmen und sich halt nebenher beschäftigen und sozusagen an etwas weiterarbeiten. Also man muss das nicht zu Hause auf dem Sofa im Stillen machen. Also es ist schon was, was man überall machen kann. Und parallel so beim Fernsehen, im Kino, wenn man eine kleine Lampe dabei hat oder so.
Machen Sie das noch, diese Veranstaltung, wo Sie im Kino dann irgendwie zum Stricken das so einrichten?
Ja, letztes Jahr haben wir das vermehrt gemacht, jetzt im Augenblick nicht. Also wir machen auch Events, aber im Kino jetzt gerade nicht. Aber das passt total gut zusammen. Also gerade auch Fernsehen und Stricken, das passt, weil man nicht so das Gefühl hat, man sitzt nur passiv da und lässt sich berieseln, sondern man erschafft dabei auch noch was. Und man kann sich super konzentrieren dabei, während die Hände sich so bewegen. Also wenn es jetzt nicht ganz allzu komplizierte Muster sind, dann vielleicht nicht. Aber so ein bisschen glatt rechts weiter stricken, das geht immer.
Ja, aber natürlich ist verkrampft der Körper auch. Man ist immer in einer Haltung. Also das ist, ich bin so ein bisschen zwiespältig, merken Sie.
Ja, ich merke schon. Ja.
Hat Stricken befreiendes Potenzial?
Ja, ich habe jetzt gerade dran gedacht, dass es wahrscheinlich ähnlich wie das Schreiben. Also Schreiben hat ja nochmal eine andere Wirkung, weil es den Kopf wirklich auch entleert. Das Stricken vielleicht nicht so ganz, aber man kann sehr, sehr gut beim Stricken die Gedanken ordnen. Und es kommen beim Stricken auch, oder mir geht das auf jeden Fall so, immer wieder sehr viele neue Ideen. Ich glaube, das hängt auch zusammen mit diesem Glücksgefühl, was ich beschrieben habe, weil wenn man das so, also es lässt sich so schwer beschreiben, es klingt auch so ein bisschen kitschig, aber es ist wirklich so, dass es dann so, man gelangt in so eine Euphorie und da entstehen sofort dann so neue Ideen und Bilder im Kopf bei mir. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das wirklich befreiend ist oder eher belastend, wenn man schon neue Ideen hat, aber ja.
Wie politisch ist das Stricken?
Ich empfinde es nicht als politisch.
Weil es gab vor ein paar Jahren diese Bewegung des Guerilla-Knitting, also
ja,
wo vor allen Dingen Frauen eben in Städten zum Beispiel Bäume mit bunt gestricktem Strickzeug umhüllt haben, um sichtbar zu sein und zu sagen, wir sind hier.
Ich würde sagen, das ist ein Weg vielleicht, um sich da sichtbar zu machen, aber ich würde nicht das Stricken selbst als politisch bezeichnen, sonst war vielleicht, wurde dafür dann instrumentalisiert.
Mhm. Ja. Ich meine, das andere Spektrum wären dann solche Tradwives, die wenn sie nicht am Butterfass stehen oder irgendwie schöne Snacks zubereiten, dann eben für den Haushalt wie eine gute Frau Socken stricken.
Ja, also das ist tatsächlich ein Bereich, wo ich mich nicht wirklich auskenne und den auch absolut nicht nachvollziehen kann. Klar, also dann wäre Brotbacken auch politisch.
Aber spielt das überhaupt noch eine Rolle, also dass man sich mit Stricken hier auch auf alte Traditionen bezieht oder verändert das Stricken dafür sein Gesicht so sehr gerade?
Also in unserem Umfeld ist es schon eher das Zweite. Dass es das Gesicht verändert und nicht so sehr mit traditionellem Handwerk oder so zu tun hat.
Stehen Sie da auch in Kontakt mit anderen Formen von eben Kunsthandwerk, sage ich mal im weitesten Sinne, eben auf diesem Markt des Handarbeitens?
Nee, nicht so sehr tatsächlich. Also auch der Nähbereich, das ist eine parallele Welt eigentlich, wo sich wenig miteinander vernetzt.
Das ist eigentlich erstaunlich, oder? Dass das so voneinander abgegrenzte Bereiche sind?
Das stimmt. Also auf der besagten H&H-Messe gibt es natürlich auch den Nähbereich. Und der ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, auch sehr rückläufig, also auch in den Zahlen. Was vielleicht auch damit zu tun hat, was Sie gerade gesagt haben, Stricken ist halt viel praktischer, Nähen nicht so sehr. Da muss man halt sehr viele Geräte ständig mit sich rumschleppen, wenn man das im Urlaub machen möchte oder so. Das ist ein Aspekt. Und auf der Messe sind die Bereiche sehr stark abgegrenzt und man kriegt eigentlich wenig vom Nähbereich mit. Oder umgekehrt wahrscheinlich.
Würden Sie sich wünschen, dass das Stricken noch mehr verbreitet wird, noch mehr genutzt wird?
Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Markt weiter wächst. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, in den letzten Jahren hat es einen regelrechten Boom in Richtung Sommerstrick gegeben. Also noch vor, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Jahren hat man im Sommer eher wirklich weniger gestrickt. Und wir merken natürlich heute schon auch einen Umsatzrückgang in den Sommermonaten. Also es ist klar, wenn man oft mehr draußen ist, ne, Gartenarbeit macht und so weiter und einfach noch andere Hobbys hat, denen man draußen nachgehen kann. Aber es gibt wahnsinnig viele Sommerdesigns, die man jetzt stricken kann. Und das war vor 5 bis 10 Jahren einfach noch nicht so. Und jetzt hat jede Strickdesignerin eigentlich also quasi kontinuierlich Output an Anleitungen, weil man kann im Sommer, so wie ich jetzt ja auch einen Sommertop trage, prima auch stricken. Und dann halt einfach andere Materialien nutzen. Dann wird halt eher mit Leinen, mit Baumwolle, mit Seide gestrickt oder so. Und Alpaka, Mohair und so weiter rückt halt dann eher so in den Hintergrund und kommt dann im August, September, je nach Wetterlage, dann wieder vor.
Wenn man dann den Beschluss fasst, dass man für die ganze Familie Weihnachtsgeschenke strickt und dann
genau. Und dann so merkt vielleicht dann so das Jahr drauf Weihnachten.
Vielleicht das eine Paar Socken oder die eine Socke zumindest schon mal vorab.
Genau.
Welchen Wert in Ihrem Leben, würden Sie sagen, verkörpert so die Handarbeit oder welchen Aspekt in Ihrem Leben deckt das ab?
Ich glaube, mir bringt das sehr viel innere Ruhe und ich bin schon ein Mensch, bin sehr, ich sag mal, reizempfindlich, zum Beispiel in großen Gruppen oder so. Und das Stricken bringt mich einfach raus und wieder so ein bisschen zur Ruhe und zu mir selber. Und ich glaube, das ist das hilft mir einfach dabei. Ja.
Vielleicht noch eine Frage. Mhm. Glauben Sie an den Sweater Curse?
An den Sweater Curse?
Also daran, dass man besser seinem Liebsten oder seinem Partner keinen Pullover strickt, weil dann sofort die Beziehung kaputt geht?
Das kenne ich gar nicht. Nee, glaube ich nicht. Also ich habe tatsächlich meinem Mann noch nie einen Pullover gestrickt, muss ich gestehen.
Aha.
Der hat schon Schals bekommen, der beschwert sich auch immer, aber nicht wegen des Sweater-Curses.
Wir hören gleich noch ein Stück, das Sie sich ausgesucht haben von Christina Perry. Das ist dann das letzte Stück noch auf der Liste. Warum das?
Ja, also unsere kleinste Tochter, die ist mit Trisomie 21 auf die Welt gekommen. Also es war dann nochmal quasi eine neue Herausforderung des Lebens. Und es gab vor ein paar Jahren beim Welt-Down-Syndrom-Tag, wurde dieses Lied, ich sag mal, genutzt in der Community von Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom. Und das Lied wurde dann mit Gebärden nachgestellt und gesungen. Und das ging ganz, ganz, ganz viral durchs Internet. Und ich finde das einfach, es berührt mich immer, immer, immer. Das muss man, also wenn man das jetzt hört, einfach am besten mal googeln. Auf YouTube gibt es dieses Video, ne, Down-Syndrom und 1000 Years. Das ist so schön, das zu sehen, weil die Mütter und Väter mit den Kindern mit Down-Syndrom oder auch den Geschwistern dieses Lied gebärden. Und es am Ende des Tages einfach halt um Liebe geht und darum, wie wertvoll eben auch diese Menschen sind. Und das hat mich immer sehr, sehr berührt. Und weil das ein großer Teil unserer Geschichte ist, habe ich das mitgebracht.
Das heißt, das ist noch eine Community, in der Sie auch unterwegs sind?
Nicht so sehr. Also ein bisschen, aber ich habe dazu zu wenig Zeit. 3 Kinder und Unternehmen, das ist halt schon. Aber es ist natürlich ein Bereich, der mich extrem auch beschäftigt.
Naja,
also so rund um alles, was man da so zu tun hat. Ne? Sei es Schulhelfer und all die Themen, die damit einherkommen. Genau.
Ich stelle gerade fest, dass Sie wahrscheinlich doch vor allen Dingen auch so ein community-orientierter Mensch sind, oder? Diese verschiedenen Kreise, die man eben sich dadurch, dass man sie online findet, auch leichter erschließen kann?
Stimmt, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber da gibt es so ein paar Bereiche auf jeden Fall.
Dann ist das Stricken ein Teil dieser Communities und auf jeden Fall viel mehr als nur eine praktische Handarbeit, sondern gemeinschaftsstiftend, achtsamkeitsfordernd. Das sagt Marisa Nöldicke, Strickerin, Unternehmerin und Gründerin des Strickunternehmens Maschenfein. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Hinweise zu den Strickbüchern von Marisa Nöldicke, die finden Sie auf den Seiten von Radio 3. Und da gibt es auch dieses Gespräch und unsere Gespräche des letzten Jahres. Also noch mehr Begegnungen mit tollen Persönlichkeiten, wenn Sie möchten. Sie finden das auch unter dem Stichwort Das Gespräch in ARD Sounds. Ich bin Kirsten Dietrich. Kommen Sie gut in den Abend mit Christina Perry und 1000 Years. How can I love when I'm afraid to?
watching you stand.